Fall 48 aus der Koansammlung Denkoroku. Der zukünftige 48. Patriarch Tendo Sokaku diente dem Meister Shingetsu Seriyo lange Zeit als Diener. Eines Tages fragte der Meister: "Wie siehst du es heute?" Tendo antwortete: "Genau dies." Der Meister hakte nach: "Noch nicht genug, sage mehr." Tendo antwortete: "Warum ist das noch nicht genug?" Der Meister sagte: "Ich sage nicht, dass es nicht genügt. Nur hast du noch nicht die letzte Wirklichkeit, die darüber hinausgeht, erfasst." Tendo erwiderte: "Ich habe zum Ausdruck gebracht, was darüber hinausgeht." Der Meister fragte: "Was ist denn die letzte Wirklichkeit?" Tendo antwortete: "Auch wenn ich es ausdrücken kann, was die letzte Wirklichkeit ist, so ist es nicht möglich, darüber zu sprechen." Der Meister erwiderte: "Dann kannst du es nicht wirklich ausdrücken." Tendo darauf: "Ich bitte den Meister dringlich, es mir zu sagen." "Frage mich und ich werde es dir sagen." Tendo fragte also: "Was ist die letzte Wirklichkeit?" Der Meister antwortete: "Nicht genau dies." Als Tendo das hörte, kam er zur Erleuchtung. Hierauf gab der Meister ihm die Bestätigung. Und der Vers: "Es ist wie bei zwei Keilen, oben und unten. Wie sehr man sie auch hineindrückt, sie gehen nicht hinein. Wie sehr man sie auch herauszieht, sie kommen nicht heraus." Zunächst einige Worte zu der Koansammlung Denkoroku und seinem Autor Keisan Yokin. Keisan war zweiter Nachfolger von Dogen Zenji, sozusagen dessen Dama-Enkel. Er gehörte also zur Soto-Tradition und lebte im 14. Jahrhundert zu einer Zeit, als in Japan die Zentralmacht sehr schwach war und die Kriegerfamilien, die örtlichen Kriegerfamilien, die Politik bestimmten. So war die Unterstützung und der Bau oder die Aufrechterhaltung eines Klosters nur möglich mit Unterstützung der örtlichen Hauptfamilie. Nun passierte es Keisan, man weiß nicht warum, die Gründe sind nicht überliefert, wenigstens fiel er in Ungnade. Und das von ihm geführte Kloster wurde einfach der Konkurrenz übergeben. Also die örtliche Hauptfamilie oder Herrscherfamilie hat gesagt: "Ja, das widmen wir einfach um." Und zwar, ratet mal, was war die Konkurrenz? Rinzai. Es wurde also ein Rinzai-Kloster. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich darüber klammheimliche Freude verspüre. Überhaupt nicht. Sondern es macht deutlich, dass diese Ausbreitung der verschiedenen Zen-Traditionen in Japan, die demselben Prinzip wie in Deutschland, katholisch und evangelisch, genauso war es in Japan auch, also das wurde nicht von spirituellen Erwägungen abhängig gemacht, sondern von den jeweiligen Machtinstinkten der örtlichen Herrscher oder Fürsten. Davon mal abgesehen, Keisern gelang es dann, an einem anderen Ort erneut ein Soto-Kloster zu gründen. Und diesmal bestand er allerdings darauf, dass schriftlich festgelegt wurde, dass die Gönner dieses Klosters, dass die sich nicht in die Angelegenheiten des Klosters einmischen dürfen. Und die Koansammlung, ich erzähle das jetzt ein bisschen, damit deutlich wird, dass diese berühmten Zen-Meister dass die nicht nur die ganze Zeit meditiert haben und ihre Schüler unterrichtet haben, sondern dass das, wenn sie wirklich berühmt waren, oft auch sehr gute Politiker und Klosterchefs waren. Und diese Koan-Sammlung Denko Roku, die hat Kaisan unter anderem deshalb zusammengestellt, um die in Japan nun relativ neu eingeführte Soto-Linie, die ist mit Dogen eingeführt worden, um die zu stärken, auch gegenüber den Rinzai-Richtung. Denn das Denko-Roku, das zeigt auf, wie das Licht der Erleuchtung ununterbrochen von Buddha direkt bis zu Kaisan Jokins Vorgänger weitergegeben wurde. Damit kann man begründen sozusagen, wie, dass wir ganz dicht an Buddhas Lehre dran sind. Wir haben das also ganz Schritt für Schritt von ihm übernommen. Ein lückenloser Übergabe der Lehre von Buddha direkt bis zu Kaisans Vorgänger. Da frage ich euch natürlich, wie funktioniert diese Weitergabe des Lichtes, der Erleuchtung, zum Beispiel in Indien, wo es die Idee, diese Zen-Idee einer besonderen Überlieferung außerhalb der Schriften, unabhängig von Wort und Schriftzeichen, unmittelbar des Menschen Herz zeigen und die eigene Natur schauen und Buddha werden, das wird Bodhidharma zugeschrieben, dieses Zitat, die gab es in Indien ja noch gar nicht. Wie soll das denn genau funktioniert haben, diese Übertragung der Lehre, die Weitergabe des Lichtes der Erleuchtung? Da hat sich Kaisan das zurechtgebastelt. Wo es nicht gepasst hat, hat er das irgendwie so zurechtgedreht, dass es eine lückenlose Übertragung bis zu seinem Vorgänger geklappt hat. Und er hat auch noch andere Sachen eingeführt. Er hat zum Beispiel ein spezielles Ritual eingeführt in die Soto-Tradition, die auch heute noch besteht, dass immer wenn Spenden eingegangen sind, größere Spenden, dann wurde ein spezielles Zeremonie gemacht für den Spender. Heutzutage würde man das Fundraising nennen, aber damals war das eben auch schon geschickte Politik. Alle diese politischen und sozialen Hintergründe, die zur Abfassung des Denko-Rokus geführt haben, die beeinflussen aber nicht die Qualität dieser Koan-Sammlung und auch der, besonders auch der Kommentare von Kaisan. Es lohnt sich also, sich damit zu beschäftigen, wie wir es ja heute auch tun werden. Und morgen auch. Da gibt es ein weiteres Teisho über ein anderes Koan aus der Sammlung Denko-Roku. Hier in unserem Fall 48, da wird die Situation geschildert, in der das Licht der Erleuchtung vom 47. Patriarchen Tendo Sokaku auf den zukünftigen 48. Patriarchen weitergegeben wird. Wenn wir diese Dharma-Übertragung so weitertreiben würden, dann wäre Kaisan Jokin dann selber der 53. Patriarch. Das macht man im Zen natürlich nicht. Also die Zen-Demut hätte nicht ermöglicht, dass Kaisan sich nur als 53. Patriarch bezeichnet. Genau vor ihm hört es auf. Aber zurück zu dem 47. Patriarchen. Der fragt also seinen langjährigen Schüler oder Diener, persönlicher Diener, man könnte auch sagen seinen Inji, den fragt er, wie siehst du es heute? Mit Sehen ist natürlich nicht seine Ansicht oder Meinung gefragt, sondern seine direkte Schau der letzten Wirklichkeit. Und der 47. Patriarch, der hätte auch eine andere Frage stellen können, die im Zen auch sehr beliebt ist. Er hätte auch fragen können, was ist das? Statt, wie siehst du es heute? Er hätte auch fragen können, was ist das? Das erinnert mich an eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Also ich gehe davon aus, dass sie wahr ist. Ich habe sie in einem Buch gelesen von einem anerkannten buddhistischen Wissenschaftler. Also, diese wahre Geschichte schildert das Treffen zweier prominenter buddhistischer Lehrer, nämlich Seong Sang, einem koreanischen Zen-Meister, und Kalo Rinpoche, einem tibetischen Lama. Als die beiden Repräsentanten ihrer Tradition sich über ihr Verständnis der buddhistischen Lehre austauschten, kam es plötzlich zu folgender Situation. Seong Sang, natürlich so ein spontaner Zen-Meister, griff plötzlich in seine Robe und zog eine Apfelsine heraus. Er hielt sie Kalo Rinpoche hin und fragte nachdrücklich, was ist das? Und Kalo Rinpoche zögerte im Moment. Nach einer Pause fragte er dann den Übersetzer, was ist los mit diesem Kerl? Haben Sie keine Apfelsinen in Korea? Oder denkt er, wir Tibeter sind so hinterwäldlerisch, dass wir Apfelsinen nicht kennen? Aber oft wird die Frage, was ist das, natürlich in den freien Raum hineingesagt und bezieht sich weder auf Apfelsinen noch auf sonst irgendetwas, sondern es geht um die Essenz des Zens oder um das letzte Zen-Wort. Und auch in unserem Koan geht es um das letzte Zen-Wort. Wie siehst du es heute? Was hättet ihr darauf geantwortet? Wie seht ihr es heute? Ich hätte, glaube ich, geantwortet, genau dies. Um meine Verbundenheit mit diesem gegenwärtigen Augenblick auszudrücken. Denn das wisst ihr von mir, ich sage das ja oft, bei Teshus oder auch im Doksan. Hier, genau jetzt. Jetzt. Aber wenn man mal von mir absieht, es gibt natürlich auch viele andere, die genau das auch sagen. Es gibt viele berühmte Vorbilder für Tendos Antwort, genau dies. Ich habe da einen Koan aus der Koansammlung Higikan Rokko rausgesucht. Das passt auch sehr gut. Teil 51. Zu der Zeit, als Meister Seppo in einer Einsiedelei lebte, kamen zwei Mönche, um ihm ihre Ehrerbietung zu erweisen. Als Seppo sie kommen sah, stieß er das Tor seiner Einsiedelei auf und sagte, indem er sich vor ihnen präsentierte, was ist das? Und die Mönche sagten ebenso, die waren auch schon ein bisschen Zen geschult, die sagten ebenso, was ist das? Seppo beugte den Kopf und ging wieder zurück in seine Einsiedelei. Später, die Mönche wanderten weiter, kamen sie zu einem anderen Zen-Meister, nämlich Ganto, und der hat sie dann gefragt, woher kommt ihr? Und die sagt, naja, da, Nanrai-Berge. Und da fragte Ganto dann, na, seid ihr denn nicht bei Seppo vorbeigekommen? Doch, doch, wir waren bei ihm. Was hat er zu euch gesagt? Und dann haben sie ihm die ganze Geschichte erzählt. Und Ganto antwortete, naja, schade, dass ich ihm nicht das letzte Wort gesagt habe, als ich bei ihm war. Wenn ich das getan hätte, hätte ihn niemand in der ganzen Welt übertreffen können. Nachdem das Sommersession vorbei war, erzählten die Mönche die Geschichte noch einmal und baten Meister Ganto um Unterweisung. Und Ganto fragte, warum habt ihr nicht früher bei mir nachgefragt? Die Mönche, wir haben uns lange mit dieser Sache auseinandergesetzt. Hart auseinandergesetzt, sind aber zu keiner Lösung gekommen. Ganto antwortete, wenn ihr das letzte Wort wirklich wissen wollt, dann sage ich es euch einfach. Dies, genau dies. Und trotzdem genügt es dem Meister Shingetsu Seriyo in diesem Koan nicht, die Antwort. Genau dies ist schon nah dran, aber es ist nicht alles, meint Shingetsu. Es ist nicht die letzte Wirklichkeit. Der Autor der Koan-Sammlung, der kommentiert das. Und er kommentiert das so. Er sagt, nur zu behaupten, Wasser ist Wasser und Berge sind Berge, und dies für das zu halten, was darüber hinausgeht, ist ganz offensichtlich ein Fehler. Und dementsprechend lässt der Meister Serigo ja auch nicht locker und will eine Antwort. Was ist denn die letzte Wirklichkeit? Und jetzt kann ich nochmal fragen, was ist denn für euch die letzte Wirklichkeit? Was ist denn die letzte Wirklichkeit? Jetzt wird keiner von euch antworten. Ihr alle wisst nämlich, dass es keine philosophische Abhandlung erwartet wird. Und der Tendo, der ist natürlich auch nicht dümmer als ihr, er antwortet, auch wenn ich es ausdrücken kann, was die letzte Wirklichkeit ist, so ist es nicht möglich, darüber zu sprechen. Dem können wir doch eigentlich zustimmen, oder? Also, es ist nicht möglich, darüber zu sprechen. Aber damit ist der Meister immer noch nicht zufrieden. Er wischt diesen Einwand weg und sagt dann nochmal, dann kannst du es nicht wirklich ausdrücken. Gemein, finde ich das. Ein bisschen gemein. Obwohl, er will ihm ja nur helfen. Und Tendo ist verzweifelt ob dieser Hilfe und dringt auf eine Antwort. Und der Meister antwortet, das wisst ihr schon, nicht genau dies. Und unterbricht damit oder durchbricht damit den letzten Schleier, der Tendo noch von seiner Klarsicht trennt. Denn Tendo war offensichtlich noch verhaftet mit dem nur dies. Und trotzdem sind wir nicht weiter mit der Frage, was denn nun die letzte Wirklichkeit ist, ob es wirklich nicht genau dies ist, was darüber hinausgeht. Also was ist denn nun die letzte Wirklichkeit, die darüber hinausgeht? Das ist genau das, dass nämlich man nicht mit irgendetwas verhaftet ist, und zwar mit gar nichts verhaftet ist, mit überhaupt nichts. Das geht darüber hinaus, mit überhaupt nichts verhaftet zu sein. Fragt man sich natürlich, woran klebt Tendo dann immer noch? Tendo klebt an der Vorstellung, es zu wissen. Die Vorstellung, Bescheid zu wissen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß es. Genau dies ist es. Er weiß es. Und Kaisan beschreibt das in seinem Kommentar ganz gut, finde ich. Er sagt, als Tendo genau dies sagte, fehlte noch etwas. Er verstand zwar, dass es genau so ist, nicht jedoch, dass es auch etwas gibt, was nicht genauso ist. Er war wie ein grüner Berg, der einzeln erhaben dasteht, wenn die Wolken sich verzogen haben, und der nicht erkennt, dass es noch einen größeren Berg als ihn selbst gibt. Er war nur der einsame Mond, der klar leuchtet. Ende des Zitats. Also anders formuliert, Tendo hält noch an der Vorstellung eines klaren Mondes fest, der es weiß. Der weiß, dass es außer den Bergen nichts gibt. Der in der Erfahrung der Leerheit aller Dinge verweilt. Das ist ja nicht verkehrt. Also er verweilt in der Erfahrung, dass alle Dinge ohne irgendwelche Bestimmung sind. Aber das ist eben noch nicht alles. Da möchte ich noch ein anderes kurzes Koan bringen, was das nochmal vielleicht noch etwas mehr auf den Punkt bringt. Und zwar aus der Koansammlung Verwirrender Kletterpflanzen. Das ist der Fall 13. Genyu Sonja fragt Yoshu: Wenn ich mit nichts komme, was dann?
Dann lass es fallen, sagt Yoshu.
Aber ich bin mit nichts gekommen. Wie kann ich es fallen lassen?
Dann geh und trag es weiter mit dir fort,
antwortete Yoshu. Dieses Lass es fallen, lass auch das noch fallen, lass jede Vorstellung, auch die Vorstellung, es ist genau dies, einfach fallen. Und das will Meister Shingetsu Seiryu mit seinem Nicht genau dies erreichen. Genyu Sonja, der klebt wie der Tendo in unserem Chor noch an irgendeiner Vorstellung. Und Yoshu und Shingetsu dagegen fordern einfach Klarheit, ohne einen Beigeschmack von Erleuchtung, ohne die Idee einer Erleuchtung oder die Idee, es zu wissen. Wir können das auch ein bisschen anders fassen. Wir können dieses Lass es fallen, können wir auch als uns selbst fallen lassen. Verstehen. Uns selbst ins Universum fallen lassen. Uns fallen lassen. Unser Ahnherr Osaidan Roshi, der nennt das nicht nur Universum, sondern manchmal auch kosmische Vitalität. Also wir können uns ins Universum fallen lassen. Wir können es auch als ein Aufgehen in etwas Transzendentes erleben. Also etwas, das uns selbst überschreitet. Und da sind wir auch wieder bei der Wirklichkeit, die darüber hinausgeht. Dieses Fallen lassen, wirklich alles fallen lassen, können wir auch als Fallen lassen in etwas Transzendentes erleben. Wie Kaisan dem zukünftigen Patriarchen Tendo beschreibt: Er war wie ein grüner Berg, der einzeln erhaben dasteht, wenn die Wolken sich verzogen haben. So beschreibt er ja den Tendo. Das heißt einerseits zwar, dass Tendos Klarheit nicht mehr durch Wolken von Gedanken, Gefühlen und so weiter verschleiert war. Deswegen fühlt er sich aber auch erhaben. Und deswegen erkennt er nicht, dass es noch einen größeren Berg als ihn selbst gibt. Wenn jemand von euch diesen größeren Berg als Gott erlebt oder bezeichnet, dann will ich ihr oder ihm das nicht nehmen. Denn es kann uns helfen, uns in Gott sozusagen zu vergessen. Aber nur, wenn wir Gott als etwas wirklich jede Vorstellung überschreitendes verstehen. Nur dann. Denn im Grunde geht es darum, uns fallen zu lassen in eine Welt des nicht genau dies. Das ist eine Welt, die wir nicht kennen können. Das ist eine Welt ohne den Boden von Vorstellungen. Und das kann auch sehr viel Angst machen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Denn wir sind es gewohnt, auf einem festen Boden zu stehen. Auf einem festen Boden von Vorstellungen. Dieses Leben im nicht genau dies, das ist eben, wie ich schon sagte, einfach Klarheit. Ohne jeden Beigeschmack von Erleuchtung. Sogar ohne jedes Wissen um Erleuchtung. Und das ist die Endstufe im Zen, an der wir alle schon mal kurzfristig geschnuppert haben oder in Zukunft schnuppern werden. Sobald wir aber versuchen, das im Alltag umzusetzen, und selbst in diesem Session, wenn wir das mehr als für eine Sitzperiode versuchen zu leben, dann werden wir schnell an unsere Grenzen kommen. Weil es wirklich das absolute Endergebnis ist und in der Form dauerhaft, glaube ich, kaum zu leben ist. Wenigstens nicht die ganze Zeit. Dennoch hilft uns dieses, dann lass auch das noch fallen. Und dieses nicht genau dies, dieses völlige Unbestimmte, das kann uns trotzdem, trotz seiner Bodenlosigkeit, seiner vollkommenen Unbestimmtheit, kann es das trotzdem als Wegweiser und Richtschnur und Ausrichtung für unsere Praxis dienen. Es kann uns helfen, denn es unterstützt uns dabei, unsere doch so häufig, vielleicht ganz subtil immer noch vorhandene Grundeinstellung, ich weiß es, diese Grundeinstellung aufzuweichen. Aufzuweichen ist auch schon etwas, auch wenn es uns nicht gelingt, das abzulegen. Aber es weicht uns in jeder Hinsicht auf. Immer dann zum Beispiel, wenn wir wieder einmal jemand anderen genau wissen, wenn wir jemand anderen genau wissen und es ihr oder ihm dann auch noch mitteilen müssen, vielleicht sogar an dieser beliebten Zen-Manier, typisch, da zeigt sich wieder dein Ego, dann könnten wir uns aufweichen lassen und uns fragen, ob wir es wissen und ob es vielleicht nicht genau dies ist. Und die Frage ist, wo können wir das üben? Dieses uns aufweichen lassen vom nicht genau dies. Und die eine Möglichkeit ist hier im Session oder bei unserer Sitzmeditation zu Hause. Denn wenn wir nur sitzen und falls wir in einem Koan arbeiten, sich ab und zu diese Koan-Frage an uns vorbeiziehen lassen, also wenn wir nur sitzen, dann üben wir ja genau dies. Das ist die Übung des Sazens, genau dies. Und wir können gleichzeitig auch das uns fallen lassen üben. Uns fallen lassen in das ganze Universum. Ich erlebe das manchmal so. Das ist dann so, ich sitze im Moment nicht nur hier im Sazen, sondern die ganze Welt übt Sazen. Das ganze Universum meditiert. Das ist nicht Überheblichkeit, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist eigentlich sehr klein. Ich meditiere und alle meditieren. Ich meditiere mit dem Universum in dem Universum. Und die Vorstellung von etwas Besonderem, irgendetwas, das nach Suche nach Erleuchtung stinkt. Suche nach Erleuchtung stinkt. Das kann verschwinden. Weniger werden. Dass wir sind genau dies und gleichzeitig sind wir auch nicht genau dies. Das könnt ihr euch mal anschauen. Aber wenn ihr versucht, das jetzt und in diesem Session zu erleben, dann werdet ihr es nicht erleben. Das ist wieder dieses Tückische. Schaut es euch einfach an, aber versucht es nicht zu erleben. Insgesamt finde ich das sowieso so verrückt. Das ist dieses, indem wir im Zen oder auch im Alltag genau dies, also diese Verbundenheit mit dem Direkten, mit dem jetzt bin ich hier, indem wir das üben, gelangen wir, wenn wir achtsam sind, darauf achten, zum nicht genau dies. Das beinhaltet das. Die sind nicht voneinander zu trennen. Wenn wir genau dies üben, kann sich nicht genau dies offenbaren. Aber dazu müssen wir offen sein. Genau dies kann auch zu so einer Verhärtung führen, zu so einer Verherrlichung des hier im Augenblick Seins und das ist alles. Aber im Üben von genau dies können wir auch nicht genau dies erleben. Weil die so voneinander nicht zu trennen sind, das schreibt ja auch Kaisan in seinem Vers, er sagt ja in seinem Vers, es ist wie bei zwei Keilen, oben und unten, wie sehr man sich auch bemüht, sie hereinzudrücken oder sie herauszuziehen, ist nicht möglich, weil sie so eng miteinander verkeilt sind. Und trotzdem versuchen wir immer wieder, einen Keil herauszuziehen. Irgendetwas, Erleuchtung oder Nicht-Erleuchtung oder wow, das war jetzt ein gutes Session oder das war ein schlechtes Session. Ich habe gut meditiert, ich habe schlecht meditiert, ich bin schon weit fortgeschritten, ich habe eine wichtige Erfahrung gemacht, ich habe eine unwichtige Erfahrung. Immer versuchen wir da irgendwelche Keile rauszuziehen aus dem, was wir nicht trennen können. Denn wir sind zwar genau dies, aber auch in dem Moment nicht genau dies. Etwas kompliziert, im Grunde aber auch ganz einfach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.